Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Frieden mit der Natur. Eine Serie zur Weltnaturkonferenz COP16 in Cali.
Die Geschichte des Chiribiquete-Nationalparks in Kolumbien ist eine Erfolgsgeschichte, die allerdings täglich verteidigt werden muss. Man kann sich diesen riesigen Naturschutzpark als eine mystische Landschaft voller unterschiedlicher Lebensräume vorstellen. Der Wald beherbergt eine Unmenge verschiedener Tiere und Pflanzen, ist essentiell für das Speichern von Wasser und beeinflusst das Klima. Noch, denn die illegale Abholzung und die darauf folgende Landwirtschaft bedrohen auch ihn, so wie die gesamte einzigartige Amazonasregion. Früher kontrollierte die FARC-Guerilla den Chiribiquete und heute sind dort bewaffnete Splitterbanden und Drogenkartelle aktiv. Anne Herberg war mit Ricardo von der Zoologischen Frankfurter Gesellschaft in der Region unterwegs und traf Indigene, deren Lebensraum und Existenz wegen des Konflikts bedroht sind.
Klein wie ein Moskito wirkt die Propellermaschine über diesem unermesslichen wilden Grün. Unter uns erstreckt sich ein Teppich aus Baumkronen und Schattierungen, durch den sich nur ab und an Flüsse schlängeln, wie Anacondas. Dann tauchen am Horizont die Tepuyes auf, die uralten, mythischen Tafelberge, die sich schroff aus dem dichten, feuchten Dschungel erheben. Bewegend nicht, der Chiribiquete-Nationalpark wird auch als das Herz des Amazonas bezeichnet, weil hier mit der Orinoco-Savanne, den Anden, dem Bergland von Guyana und dem Amazonas vier unterschiedliche Ökosysteme aufeinandertreffen. Diese große biologische Vielfalt hier in Kolumbien ist einzigartig. Esperanza Leal und ihr Team arbeiten daran, dass es auch so bleibt. Sie gehören zur Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, kurz ZGF. Die deutsche Naturschutzorganisation unterstützt Kolumbien dabei, den Chiribiquete zu schützen. Mit einer Fläche ähnlich wie der Hollands ist er der größte Tropennationalpark der Welt. Er reguliert das Klima, speichert Wasser und ist Lebensraum nicht nur für bedrohte Jaguare und Ameisenbären, sondern auch für noch unkontaktierte indigene Völker. Doch dann, je näher wir den Rändern kommen, tauchen die ersten Lichtungen im Dickicht auf. Deutlich sind die Schneisen zu erkennen. Das ist eine illegale Straße dort, inmitten eines indigenen Reservats. Wir sehen das typische Fischgrätenmuster, das heißt, an beiden Seiten wurden bereits Schneisen in den Wald geschlagen. Dort sehen wir Coca-Plantagen und da drüben Rinderweiden. Rund 190 Kilometer illegale Straßen existieren heute im Schutzgebiet. Das ergab das Monitoring per Überflug- und Satellitenüberwachung der Zoologischen Gesellschaft. Allein in diesem Jahr wurden 600 Hektar neue Flächen abgeholzt und rundherum noch viel mehr. Doch wenn das bekannt ist, warum tut der Staat nichts dagegen, wollen wir wissen. Weil er hier keine Kontrolle hat, sagt Ricardo Erazo, ebenfalls von der ZGF. Diese Straße scheint zwar normal und ruhig, aber das nimmt uns nicht die Unsicherheit, was eine Kurve weiter passieren kann. Wir sind inzwischen auf einer Erdstraße in ein indigenes Dorf am Rand des Naturparks unterwegs. Es schützt den Wald nachhaltig, hat Kontrollposten gegen illegale Abholzung eingerichtet. Auf dem Weg allerdings bietet sich links und rechts dasselbe Bild. Rinderweiden und frisch gerodetes Brachland, wo vor wenigen Jahren noch dichter Wald wuchs. Hier haben bewaffnete Gruppen das Sagen. In erster Linie sind das Splittergruppen der ehemaligen FARC-Guerilla, aber auch andere Gruppen. Sie forcieren die Erschließung von neuem Land für Coca-Anbau, Viehzucht, um dann Schutzgeld zu erpressen. Die staatliche Nationalparkbehörde, mit der wir zusammenarbeiten, wird von ihnen bedroht. Sie hat hier, sowie in einem Großteil des Amazonasgebietes, keinen Zutritt. Gleiches gilt für viele NGOs und selbst das Umweltministerium, wie es uns später die Vizeministerin bestätigt. Der politische Wille zum Erhalt des Parkes ist da. Es gibt Finanzierung. Doch die Umsetzung ist komplex. Denn Umweltschutz ist in Kolumbien lebensgefährlich. In keinem Land werden so viele Naturschützer ermordet. 79 waren es allein 2023. John Jairo Garcia, den alle nur Capitan nennen, begrüßt uns in seinem Dorf. Der Fluss ist niedrig, die Uferböschung vertrocknet. Dabei ist eigentlich Regenzeit. Alles verändert sich, sagt er. Der indigene Anführer musste unseren Besuch beim Kommandanten einer der illegalen Gruppen genehmigen lassen. Gleich mehrere seien hier unterwegs, sagt der Kapitän. Das mache die Situation noch angespannter. Den Kontrollposten, den sie mit Unterstützung der ZFG eingerichtet haben, können wir deshalb gar nicht besuchen.
Nosotros somos neutros como población indígena.
Wir sind Indigene, wir halten weder zu der Gruppe, noch zur Polizei, noch zur Guerilla. Wir sind neutral. Aber es ist nicht leicht. Die Gewalt nimmt wieder zu. Das beunruhigt uns. Nach dem Friedensprozess 2016 war es ein Jahr lang ruhig. Dann begann alles wieder. Die Abholzung, die Gewalt. Das Problem ist, hier leben sie von der Gewalt. Sie werden erpresst, Dinge zu tun. Es ist schwer, das zu stoppen. 2016 schloss Kolumbiens Regierung einen Friedensvertrag mit der größten und ältesten Guerilla des Landes, der FARC. In vielen Gebieten, aus denen sich die Rebellen zurückzogen, entstand ein Machtvakuum und andere bewaffnete Gruppen übernahmen die Kontrolle. Darunter auch wieder ehemalige FARC-Kämpfer, die dem Friedensprozess den Rücken kehrten. Die aktuelle Regierung des linken Präsidenten Gustavo Petro hatte sich zur Aufgabe gemacht, mit allen noch verbliebenen und neuen Gruppen erneut über Frieden zu verhandeln. Doch die Gewalt, die Kämpfe um Territorien, Drogenrouten, soziale Kontrolle gehen weiter. Und nicht nur die Zivilbevölkerung gerät zwischen die Fronten, sondern auch Kolumbiens einzigartige Naturschätze wie der Amazonas, sagt auch der Umweltschützer Felipe Henao, den wir später in der regionalen Hauptstadt San José del Guaviare treffen.
Estos grupos al margen de la ley, como tienen control sobre este territorio,
diese illegalen Gruppen üben über die illegale Abholzung auch Druck auf die Regierung in den Verhandlungen aus und nehmen so Einfluss darauf, ob die Regierung ihren internationalen Verpflichtungen nachkommt. Dahinter stecken mächtige Interessen und Mafias. Umso mehr in einem Jahr, in dem hier die COP16, die Biodiversitätskonferenz, stattfindet. Der Regenwald, der Amazonas, ist auch ein Opfer des Konflikts. Felipe weiß, wovon er spricht. Er kommt selbst aus einer Familie ehemaliger Coca-Bauern und Rinderhirten. Heute hat seine Familie 600 Hektar ehemaliges Weideland wieder aufgeforstet. Dazu gründete Felipe die Gruppe Wächter des Chiribiquete. Insgesamt 600 Kinder und Jugendliche im ganzen Departement Guaviare nehmen teil. Sie pflanzen Bäume, leisten Aufklärungsarbeit, geben Umwelterziehung an Schulen. Felipe ist außerdem im Netz aktiv. Als investigativ arbeitender Influencer klagt er Missstände, Landraub, illegale Machenschaften an. Trotz aller Kritik blickt er mit Hoffnung auf die COP16. Frieden mit der Natur ist das offizielle Motto. Das wird die COP der Zivilgesellschaft. Wir sind unglaublich viele, die sich einsetzen. Was wir brauchen, ist mehr internationale Unterstützung dabei, dass die Gesetze und Abmachungen, die es in Kolumbien gibt, auch eingehalten und umgesetzt werden. Dann steigt er gemeinsam mit seinen zwei Bodyguards in ein gepanzertes Auto, zieht sich eine schusssichere Weste über. 2018 wurde der heute 29-Jährige entführt. Seitdem erhält er immer wieder Drohungen. Aus seiner Heimatstadt Calamar musste er fliehen, lebt jetzt mit permanentem Personenschutz. Es ist ein hoher Preis, den Naturschützer in Kolumbien zahlen.
Ein Fonds für die Welt. Digitale Biopiraterie verhindern. Mit diesem Beitrag geht unsere Serie über Biodiversität morgen zu Ende.